Das Internet ist ein allgegenwärtiges, weltumspannendes Netzwerk, das die Kommunikation von jedem mit allen ermöglicht. Den beinahe gedankenschnellen Austausch von Informationen, der die Welt gleichsam auf die Größe eines Computerchips schrumpfen lässt. Die Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern mit Webseiten. Sie treffen sich nicht mehr, sondern tauschen sich über soziale Netzwerke aus. Sie setzen sich Reizen aus, die auf die gleichen Nervenbahnen im Hirn einwirken wie Nikotin und Kokain. Frühere Endgeräte musste man mittels klobiger Knöpfe bedienen, während die heutigen iPhones und iPads gestreichelt und liebkost werden wollen, wie eifersüchtige Geliebte, die niemanden neben sich dulden. Und so wie jeder Himmel seine Hölle hat, schafft das Internet sich seine eigene Schattenwelt und seine eigene Negierung der vernetzten und scheinbar aufgeklärten Gesellschaft. Denn das Internet ist nicht nur das größte Kommunikationsmedium und der umfassendste Wissensspeicher aller Zeiten. Das Internet ist zugleich der größte Tatort der Welt. Von Kinderpornos bis zu Horrorclips, von Anleitungen zum Suizid bis zu Bauanleitungen für Bomben ist das Internet ein moderner Pranger voller Obszönitäten und Abartigkeiten, eine Schattenwelt, in der sich die dunkelsten Begierden, die perversesten Abgründe und die grausamsten Fantasien manifestieren. Die Website giftgiver.de war eine dieser Seiten. In homosexuellen SM-Kreisen ist ein Giftgiver ein Mann, der bei ungeschütztem Analverkehr das HIV-Virus überträgt. Die Krankheit in sich zu tragen, sie weiterzugeben und andere zu infizieren, eigentlich ein Akt des Verbrechens, wird bei den Giftgivers als Tugend betrachtet. Ein Schneeballsystem der Perversion, in dem man nur weitergibt, aber niemals erlöst wird. Jakob war einer der User, die fast täglich auf giftgiver.de ihre bizarren Fantasien auslebten, Kontakte knüpften und sich für Sexorgien und schäbige Parkplatztreffs verabredeten. Jakob war längst gestochen worden, wie die Entjungferung von Männern in der Szene genannt wird. Irgendwann hatte er sich bei ungeschütztem Analverkehr auf einer dunklen Kellerparty das HIV-Virus eingefangen. Seitdem war er selbst ein Giftgiver, der nicht nur das Virus in sich trug, sondern selbst ein tödlicher Erreger war. Jakob war außerdem ein Sub oder Bottom, einer, der sich benutzen, quälen, erniedrigen ließ. Er spielte die Frau bei Gangbangs, befriedigte andere mit dem Mund und ließ sich schlagen, fesseln und bespucken. Es erregte ihn sogar, wenn andere auf ihn urinierten. Die anderen, das waren die Dominanten, die Doms oder Tops. Doch irgendwann reichte ihm selbst das nicht mehr. Nachdem er die verschiedensten sadomasochistischen Fantasien ausgelebt hatte, wollte er bis an die Grenzen gehen. Er wollte sich fesseln und mit einem Skalpell schneiden lassen. Schließlich gab er bei giftgiver.de folgende Anzeige auf. Geiler Boy, 31, 1,82, 78. Rasiert, schlank. Schwanz, 17,5. Möchte von attraktivem Dom gequält werden. Vielleicht mit Messern? Mache alles mit, nur keine Verstümmelung, etc. Melde dich. Noch am selben Tag erhielt er die Antwort. Dom, 39, 1,85, 90. Fessle dich mit Handschellen ans Bett, dann besorge ich es dir mit Skalpellen. Du kannst sie auf einer Website bestellen. Anhang. Gefällt dir mein Foto? Der Fremde sandte Jakob ein Foto, das nur seinen trainierten Körper zeigte. Sein Gesicht war hinter einer schwarzen Maske verborgen. Aber der athletische Körper gefiel Jakob. Außerdem schickte er Jakob ein Formular, das ihn als Arzt und Geschäftskunden auswies, sodass er die Skalpelle auf einer Website für Chirurgiebedarf bestellen konnte. Jakob entschied sich für Einwegskalpelle mit grünem Plastikgriff. Als sie nach 4 Tagen kamen, schrieb Jakob wieder eine Mail: Skalpelle sind da. Wann kommst du? Umgehend erschien die Antwort: Bin in einer halben Stunde bei dir. Lass die Wohnungstür auf, damit ich rein kann. Fessle dich mit einer Handschelle ans Bett. Alles andere erledige ich. Mach ein Foto von dir und schick es mir auf meine Mail, damit ich sehe, dass du alles richtig gemacht hast. Jakob knipste das Foto und schickte es an die Mailadresse, die er erhalten hatte. Nach wenigen Minuten hatte er alles vorbereitet und sich mit einer Hand ans Bett gefesselt. Die Wohnungstür ließ er offen. Die Skalpelle lagen bereit. Dann begann das Warten. Albert Torino stellte seinen BlackBerry auf Empfang, stopfte seine Papiere und den Laptop in seine schlangenlederne Aktentasche und ging mit wackeligen Beinen über den Gang der Boeing 747, die soeben aus Sao Paulo in München gelandet war. Er zog seinen Rollkoffer aus der Gepäckablage über sich und ließ sich von der Flugbegleitung sein dunkelblaues Nadelstreifensakko geben, während er sich gleichzeitig eine Aspirin einwarf, zerkaute und die bitteren Krümel ohne Wasser schluckte. Er hatte kaum geschlafen, wie fast immer, wenn er die Nacht im Flugzeug unterwegs war. Sonst konnte Torino überall gut schlafen, besonders bei Marketingpräsentationen irgendwelcher Werbefuzzis, die seiner Firma mal wieder überflüssige Branding-Kampagnen andrehen wollten. Albert Torino war Medienmanager. Nachdem er ein paar Jahre bei großen Privatsendern gearbeitet hatte und dort für einige ebenso umstrittene wie erfolgreiche Formate verantwortlich war, hatte er seine eigene Firma gegründet, die Integrated Entertainments, bei der ihm kein hirnloser Verwaltungsrat hereinreden und keine impotenten Controller etwas verbieten konnten. Er war der Boss. Die Finanzierung für sein nächstes Projekt stand zu 80% und seine Idee war brillant. In Brasilien suchten sie Straßenjungen aus den Slums von Sao Paulo, trainierten sie und hetzten sie beim Ultimate Fighting in Käfigen aufeinander. Die Zuschauer konnten vorher ihren Favoriten auswählen und bestimmen, wer gegen wen kämpfen sollte. Dasselbe, hatte Torino sich überlegt, könnte man auch mit einem Superstar-Format machen. Die Waffen der Straßenjungs sind ihre Fäuste, die der Frauen ihr Aussehen. Lass die Girls mit ihren Waffen gegeneinander antreten, wie die Ultimate Fighter aus den Slums. Nur eben mit ihrer Schönheit und weiblicher List statt mit den Fäusten. Und lass das Publikum entscheiden, wer die Schönste ist. Und der Zuschauer, der die richtige Frau gewählt hat, kann etwas Außergewöhnliches gewinnen. Was? Na, was wohl? Torinos Idee würde die Medienlandschaft erschüttern. Deutschland war New Orleans und er Hurricane Katrina. Er durchquerte den Gang, wobei er Rollkoffer und Ledertasche hinter sich herzog. Die schwarzbraunen Haare gegelt und nach hinten gekämmt, die Haut braun gebrannt, konnte er fast als Sunnyboy durchgehen, wären da nicht die paar Kilo zu viel auf den Rippen gewesen, die der Sieg von gutem Essen und Wein über Diät und Fitnessstudio mit sich brachte. Er nestelte mit der linken Hand den Ohrhörer seines Blackberries aus der Tasche und steckte ihn ins Ohr. 15 neue Nachrichten. Wie jedes Mal nach einem 12-Stunden-Flug. Nachdem er die letzte Nachricht abgehört hatte, hellte seine Miene sich auf. Tom Myers war da. Torino beschleunigte seine Schritte, während er das Kinn noch weiter nach vorn reckte und die Lufthansa-Senator-Lounge ansteuerte. Der Mann war von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Latexanzug gekleidet. Darüber trug er einen schwarzen Mantel. Er war groß, mindestens 1,90, mit sportlicher Figur. Seine Bewegungen waren geschmeidig und nahezu geräuschlos, wie man sie bei Kampfsportlern beobachtet. Eine pantherhafte Leichtigkeit, die binnen eines Wimpernschlags in explosive Brutalität umschlagen kann. Über einer schwarzen Latexmaske trug er eine Gummibrille. In den Händen, die in Gummihandschuhen steckten, hielt er zwei große schwarze Sporttaschen. Er zog die Tür mit dem Fuß zu und durchquerte mit schnellen Schritten den Korridor. Jakob lag auf dem Bett, die linke Hand an das Gitter gefesselt. Aus der HiFi-Anlage dröhnte Sweep von Blue Foundation. »Ich werde dir einen Höhepunkt verschaffen, wie du ihn noch nie erlebt hast«, sagte der Mann. Bewegte sich mit insektenhafter Geschwindigkeit ans Bett und ließ die zweite Handschelle um Jakobs freies Gelenk zuschnappen. Sein Blick schweifte durch das große Zimmer. Zuerst blickte er auf den Laptop, der auf dem Schreibtisch stand. Die Giftgiver-Seite war geöffnet, ebenso Jakobs Profil. Der Mann ging zur Stereoanlage, drehte die Musik lauter huschte dann wieder zum Bett und zog Jakob einen breiten Streifen schwarzes Isolierklebeband über den Mund, bevor dieser überhaupt wusste, wie ihm geschah. Jakob wurde mulmig zumute. Der Mann ging zum Tisch und brach eines der Einwegskalpelle aus der Plastikverpackung. Dann öffnete er eine der zwei schwarzen Sporttaschen und holte eine Edelstahlschale hervor, wie sie im Krankenhaus verwendet wird. Außerdem zwei kleine Plastikeimer. »Was geht hier ab?« fragte sich Jakob, halb ängstlich, halb in erwachender Ekstase. »Klinikspielchen? Fäkalerotik? Was will der Typ mit den Eimern?« Jakob hatte den Gedanken kaum zu Ende geführt, als der Fremde ihm auch schon mit beängstigender Routine beide Füße mit Handschellen an das Bett kettete. Er näherte sich Jakob, das Skalpell in der rechten, die Metallschale in der linken Hand. Er ließ die stumpfe Seite des Skalpells über Jakobs nackten Oberkörper gleiten. Jakob stöhnte dumpf und bekam eine unglaubliche Erektion. Dann drehte der Fremde das Messer um und führte es mit leichtem Druck über Jakobs Oberkörper, wo es eine dünne, blutige Spur hinterließ. Jakob bebte vor Lust. »Du wirst dich immer an mich erinnern«, sagte der Mann. Noch bevor Jakob sich fragen konnte, wie diese Bemerkung gemeint war, zog der Fremde mit der Klinge einen längeren, tieferen, blutigen Schnitt über Jakobs Brust. Jakob schrie vor Lust. Als der Fremde einen dritten Schnitt machte und gleichzeitig über die pralle Wölbung in Jakobs Hose streichelte, bekam Jakob einen heftigen Orgasmus. Der Fremde sprach weiter. »Denn ich werde der Letzte sein, den du siehst.« Mit diesen Worten, bei denen Jakob ekstatisch in seine Hose ejakulierte und fast besinnungslos wurde, bewegte der Fremde das Skalpell mit einem schnellen Stoß nach vorne und schnitt Jakob die Halsschlagader durch. Blut schoss in pulsierenden Fontänen hervor, ein neuer Orgasmus des Todes, der dem anderen auf die Sekunde folgte. Während Jakob gutturale Laute durch das Klebeband hindurch von sich gab, Blut spritzte auf Teppich und Nachtschrank, auf dem zerfledderte Pornomagazine und DVDs lagen. Dann bog der Fremde Jakobs Kopf brutal zur Seite, um das Blut in die Metallschale abfließen zu lassen. Als die Schale und die Plastikeimer fast voll waren, erschlaffte Jakobs zuckender Körper. Alles Leben erlosch in seinen weit aufgerissenen Augen, in denen sich zuvor Erstaunen und Entsetzen gleichermaßen gespiegelt hatten. Der Fremde ging zum Laptop, klickte sich durch die Seiten, machte ein paar Notizen, klappte das Laptop zu und verstaute es in einer der beiden Sporttaschen, zusammen mit Akku und Wireless-Modem. Er öffnete die zweite Sporttasche und holte zwei Plastikbehälter hervor. Dann griff er wieder zum Skalpell und näherte sich der Leiche auf dem Bett. Die Arbeit war noch nicht beendet. Sie hatte gerade erst begonnen.